Ja, wir sind ja in der Verlängerung der Predigtreihe durchs Johannesevangelium und haben letzte Woche den ersten Teil aus diesem Gebet von Jesus angeschaut, das sogenannte hohe priesterliche Gebet aus dem 17. Kapitel des Johannesbriefes. Und wir haben, so habe ich letztes Mal angefangen, für die, die nicht da waren, euch mit diesem Gefühl, das ihr vielleicht kennt, wenn ihr zum Beispiel in eine Kirche eintretet. Aus dem Trubel und der Hitze der Welt, vielleicht in Frankreich seid ihr im Urlaub und dann lasst uns mal in das Kirchlein hineingehen und ihr tretet ein und es ist anders als draußen. Es ist kühler, es ist irgendwie heiliger, es ist irgendwie ehrfurchtsvoller. Man passt auf, wo man hintritt und hat Angst, was Falsches zu sagen, aber man fühlt sich doch irgendwie auch wohl und es ist was ganz, ganz Besonderes. Und dieses Gefühl, so habe ich letztes Mal angefangen, ja, ist so ein bisschen das Gefühl, was, denke ich, uns gut beschreiben kann, wenn wir dieses Kapitel gehen, weil wir wirklich einen Einblick kriegen in das Gebetsleben von Jesus Christus selbst. Was ist das für ein Privileg, dass wir unserem Herrn Jesus beim Beten zuhören dürfen und das erleben dürfen, was ihm wichtig ist und wo er die Prioritäten legt. Denn wir haben gelesen, dass es so anfängt, dass die Stunde gekommen ist. Johannes 17 am Anfang. Die Stunde war gekommen, die Stunde von Jesus, seinem Tod und seiner Auferstehung. Und diese Stunde oder angesichts seines Todes hebt er seine Augen auf zum himmlischen Vater und breitet seine Hände aus. Ich hoffe, ihr habt die Woche die Challenge gemacht. Wisst ihr noch? Ich habe euch und uns Schwaben, die wir in unserer andächtigen Gebetshaltung versinken, eingeladen, doch einmal eine Woche so zu beten, wie Jesus betete. Vielleicht hat's was mit euch gemacht. Wenn ihr es nicht gemacht habt, dann macht's doch einfach die nächste Woche oder macht's weiter so. Werdet mehr wie Jesus, ja, und betet so und redet ihn an als euren himmlischen Vater. Jesus sagt doch an zwei Stellen einmal heiliger Vater, gerechter Vater. So betet Jesus. Und wir haben gesehen, letzte Woche in den ersten Versen, dass Jesus zuerst dafür gebetet hat, dass Gott ihn verherrlicht, dass Jesus selbst groß rauskommt und dass dadurch Gott wiederum verherrlicht wird. Das ist ein Gebet, was wir nicht einfach so für uns nachbeten sollten. Oh Gott, verherrliche mich. Ja, das wäre ein bisschen komisch. Das ist ein besonderes, inniges Gebet innerhalb der Gottheit selbst, dass ja Gott Jesus verherrlicht und er ihn zurückverherrlicht, dass es darum geht, dass Gott selbst groß rauskommt und nicht wir. Wir haben dann aber auch gesehen, dass Jesus gebetet hat für Bewahrung seiner Jünger. Bewahre sie vor dem Bösen. Und wir haben als drittes gesehen, dass Jesus gebetet hat, heilige sie mehr und mehr durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Haben wir gesehen, dass es Jesus also auch wichtig war, dass wir mehr und mehr zu ihm gehören und entsprechend leben und dass das durch die Kraft der Wahrheit auch geschieht. Ihr habt hier noch einmal die Übersicht auch, die Gliederung dieses Kapitels, wie man es gliedern kann. Es ist sehr tiefgründig, sehr verwoben alles miteinander und wichtig ist auf jeden Fall das Wort gegeben, das wichtigste Verb dort. 22 Mal, der Vater gibt dem Sohn was, der Sohn gibt es ihm zurück und die Menschen und die Worte, alles wird so irgendwie hin und her gegeben. Gott ist ein schenkender Gott und die Herrlichkeit ist eben ein riesiges Wort, wisst ihr noch? Die Gewichtigkeit Gottes. Und dann habe ich gestern letztes Mal schon angeteasert, wie man so schön sagt, also ein bisschen vorausgeschaut und euch schon ein bisschen schmackhaft gemacht, dass es ab Vers 20 etwas ganz Besonderes gibt in der Bibel, nämlich wo wir lesen, dass Jesus sagt, ich bitte aber nicht allein für sie, die 12 Jünger meinend oder die Jünger, die zu der Zeit wirklich um ihn herum gelebt haben. Jesus hat also vorher für sie speziell gebetet und natürlich dürfen wir dann auch sagen, dass es irgendwie so uns gilt in zweiter Reihe, aber hier an dieser Stelle steht wortwörtlich in der Heiligen Schrift, dass Jesus Christus für dich betet. Ist das nicht faszinierend? Ist es nicht atemberaubend, hier zu lesen, dass Jesus sagt, er betet nicht nur für die 12 Jünger, sondern auch für die Jünger, die durch das Wort der Apostel an Jesus glaubend werden in der Zukunft. Also für dich, für uns hier in Altheim-Alb, für die weltweite Kirche. Denn jeder, der an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden ist, gehört zu seiner Kirche, zu seiner Jüngerschaft, zu seiner Schar, zu seiner Gemeinde. Das ist was ganz Besonderes, über das es sich allein schon lohnen würde, nachzudenken, zu meditieren, was das bedeutet, dass Jesus dich schon im Blick hatte und in seinen Gedanken hatte, noch ehe du geboren warst. Noch ehe du einen Gedanken überhaupt an ihn verloren hast, hat er schon für dich gebetet. Wunderbarer Gedanke. Und spannend ist auch zu überlegen, was Jesus jetzt angesichts seiner Todesstunde wichtig war. Was sind seine Prioritäten? Er hätte ja alles Mögliche beten können, aber er hat diese Dinge gebetet, die ich vorher schon gesagt habe, diese Gebetsanliegen. Und jetzt hier betet Jesus für die Einheit der Kirche, für die Einheit derer, die Jesus Christus nachfolgen. Das ist also auch sehr, sehr besonders. Anscheinend ist Jesus die Einheit der Christen sehr, sehr wichtig. Sonst würde er nicht in der Stunde, die gekommen ist, dafür Zeit einräumen und nicht nur wenig Zeit einräumen. Wir sehen, dass er gleich viermal betet, dass sie eins seien. Ich bete aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns eins, in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien. Und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Jesus, ist die Einheit der Christen wichtig? Wie wichtig ist dir diese Einheit? Wie oft betest du dafür? Was tust du dafür? Wie sieht das konkret bei dir aus? Was bedeutet das eigentlich? Wir werden gleich noch ein wenig auch einen kleinen Mini-Exkurs machen, habe ich gedacht an dieser Stelle, der sich hoffentlich auch lohnt für dich und für uns. Aber wichtig ist mal festzuhalten, Jesus betet für dich, für seine Kirche und er betet um Einheit. Wie wichtig ist dir das? Und spannend finde ich die Begründung auch, wie ihr es vielleicht hier auch gesehen habt in Vers 21. Die erste Begründung ist, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Also Vater und Sohn sind eins, sagt doch Jesus an anderer Stelle. Ich und der Vater sind eins, wir sind eine Einheit, wir sind eins, wir sind wesensgleich und doch unterschieden. Das ist dieses Gehirn- und Vernunftsprengende der Trinität, der Dreieinigkeit Gottes zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist, die eins sind. Und so sind sie eins und so sollen auch sie in uns sein. Also es wäre wie ein Bild, habe ich mir gedacht, mit Vater, Sohn und Heiliger Geist, die sind ja von Ewigkeit zu Ewigkeit existent. Jesus ist nicht erst mit der Geburt in Bethlehem in die Existenz gekommen, sondern er existiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist eine Gemeinschaft der Liebe zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist. Und sie ist für sich selbst existierend und Gott braucht uns nicht. Doch diese Gemeinschaft öffnet sich nun in Jesus Christus sozusagen, der als Mensch gekommen ist, um Gott zugänglich zu machen, um sich selbst zu offenbaren und so, dass wir ihn kennenlernen können. So, dass wenn wir jetzt unser Vertrauen auf ihn setzen, wir mit eingeschlossen werden, wie wenn so drei Leute so einen Group-Hug machen. Kennt ihr Group-Hug? Also sich so umarmen und dann sagen, komm du auch noch dazu. So dürfen wir, jeder von euch, der sein Vertrauen auf Jesus setzt, teilhaben an dieser Gemeinschaft zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist. Und damit ist jeder, der in diesem Group-Hug mit eingeschlossen ist, boah, heute ist irgendwie, gell? Rambazamba heute. Puh. Hat es jemanden hoffentlich nicht mehr zu Schaden gekommen? Bei Paulus ist ja auch mal jemand beim Predigen aus dem Fenster geflogen. Wir hoffen nicht, dass das passiert ist, eingeschlafen vom Fenster. Der wurde aber wieder auferweckt, keine Sorge. Und dann hat er weiter gepredigt die ganze Nacht. Ja. Okay, alles klar? Gut. Machen wir mal weiter. Group Park eingenommen, das seid ihr. Und damit ist jeder, der Arm in Arm mit dir steht im Glauben, dein Bruder und deine Schwester, Teil der Familie Gottes, ebenso Kind Gottes. Und damit Teil der Familie Gottes. Und die zweite Begründung ist in 22 und 23. Jesus sagt, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Also auch, er knüpft auch wieder die Einheit von Vater, Sohn, Heiligen Geist wieder an die Einheit der Christen untereinander. Beziehungsweise wir sind so eins, weil wir mit hineingenommen wurden in diese Einheit. Und Gott hat uns seine Herrlichkeit gezeigt in Jesus Christus. Und die lebt in uns durch Jesus. Und die hat er uns jetzt nicht einfach so gegeben, damit wir jeder von uns seinen eigenen Weg geht und nur mit seinen Scheuklappen auf sich selbst schaut, sondern eben auch, dass wir links und rechts nach unseren Brüdern und Schwestern schauen und mehr lernen, was es heißt, diese Einheit auch zum Ausdruck zu bringen. Wir sind eins, haben wir gesungen. Und es ist so. Es ist eine geistliche, tiefe Wahrheit, nicht unbedingt strukturell, formell, dass die ganze Weltkirche jetzt eine Verein sein soll oder einen Gottesdienst haben soll oder so. Aber wir müssen bekennen und dürfen staunend davor stehen, dass wir eins sind mit all jenen, die auch in Christus Jesus sind. Es gibt nur einen Leib. Es gibt nur eine Braut von Jesus Christus. Jesus lebt monogam. Es gibt nur eine Braut. Und das ist einfach sehr, sehr wichtig, diese Wahrheit zu wissen. Und dann geht es darum, für dich und mich, für uns, diese Einheit auch zu leben oder zu verkörpern oder so gut es geht in dieser Welt auch zum Ausdruck zu bringen. Also, Amen, Amen. Gibt nur ein Problem, das sieht so aus. Kennt ihr das? Wenn ihr da jetzt nicht alles erkennt, das ist auch okay so, weil das ein Dschungel, ein Wirrwarr, den man schier nicht überblicken kann. Und das ist Jesus sein Gebet. Wir sind eins und wir sollen eins sein. Und das ist dann die Realität der unterschiedlichen Denominationen und Konfessionen und all jener, die sich als christliche Kirche bezeichnen. Man könnte das noch länger machen. Das fängt ja erst bei 1000 nach Christus an. Da gab es die große Kirchenspaltung zwischen der orthodoxen Ostkirche und Westkirche, die katholische Kirche. Und hier gab es nochmal eine neue Auftrennung, Aufspaltung in der Reformationszeit, wo die römisch-katholische Kirche weiterging und es sich einige, viele evangelische aufgespalten haben. Und dann gibt es da wiederum so ein bisschen die landeskirchliche Ecke hier oben. Und ja, wo sind wir eigentlich, gell? Wo bist du eigentlich? Genau hier sind so die Unabhängigen, die nicht zur Staatskirche vielleicht gehörenden. Wobei anglikanische Kirche auch dabei ist, diese freie evangelische Gemeinde, Pfingstler. Ja, also Schock vielleicht für einige, aber ich würde die evangelische Krishona-Gemeinde, die Krishona-Bewegung eher hier einordnen, so als eine Verästelung, eine Erweckungsbewegung innerhalb der evangelischen Landeskirche. So ist die Gemeinschaftsbewegung, die pietistische Bewegung entstanden, wozu auch Krishona sich gehört. Kirchengeschichtlicher Vortrag fertig, das wollte ich jetzt nicht hier machen, aber ich wollte einfach euch die Realität vor Augen führen, die historisch gewachsen ist. Und auch vor Augen führen, dass das ein Stück weit etwas ist, was so ist, wie es ist, weil wir Menschen sind, aber wo wir doch auch als Christen, wenn wir Johannes 17 lesen, wo schon unser Herz auch etwas bluten müsste und etwas leiden müsste und etwas weinen sollte und uns ins Gebet treiben sollte. Vor allen Dingen dann, wenn, wie es in der Kirchengeschichte war und auch immer noch ist, wir jetzt auch noch innerhalb der Christenheit anfangen, uns die Köpfe einzuschlagen und anfangen zu streiten. Ich sage nicht, dass es keinen Streit gibt, der sich auch lohnt zu streiten, kommen wir gleich noch dazu. Aber vieles, ja, ist da auch an Unrecht geschehen, an Uneinigkeit. Und früher haben sich hier die Menschen getötet aufgrund eines anderen Taufverständnisses. Das müssen wir einfach so festhalten. Da sollten wir drunter leiden, wenn wir sagen, es gibt ein Leib, eine Braut und dann sehen wir diesen Dschungel. Ja, dann leiden wir drüber. Wie gehen wir damit um? Was ist da eine sinnvolle Orientierungshilfe? Das ist ein kleiner Exkurs jetzt. Ihr merkt schon, weg von Johannes 17, wir kommen gleich wieder zurück. Und ich habe noch eine Folie für euch mitgebracht, einen Satz, der mir hängen geblieben ist einmal. Und ich habe auch noch einen Buchtipp. Einheit ist nicht grenzenlos. Aber sie sprengt die Grenzen deines Herzens sehr oft. Wenn dich Einheit und das Gebet um Einheit nichts kostet und du nicht jemanden ertragen musst, der sich auch Christ nennt und Bruder und Schwester nennt und du denkst, ja, okay, ja, es darf dich etwas kosten, soll dich etwas kosten. Und es gibt hier in diesem ganzen Thema oft so meine Erfahrung, zwei so Pole, die gut sind, das sind die Wachsamen, ja. Oh, wir müssen aufpassen, ja, nicht so viel Einheit mit allen Leuten, da gibt es viel Irrlehre, da gibt es viel Schlechtes und wir können uns nicht alles reinziehen und wir müssen da sehr wachsam sein. Sehr gut, dass wir die haben. Gut, wenn du so bist. Sehr gut. Und dann gibt es die Gelasseneren, die sagen, ach komm, ja, wir müssen da weitherzig sein, wir müssen da großzügig sein, wir müssen Gott vertrauen, dass er auch wirkt, auch durch andere Kirchen und so weiter und so fort. Auch gut. Gut, dass es dich gibt. Bring dich ein mit deiner Tendenz. Was schwierig ist, sind so ein bisschen die Extreme, die daraus dann auch passieren können. Übermäßige Wachsamkeit führt hin zu Isolation, zu einer Abschottung, dass man dahin geht und sagt, nur wir als Grüppchen, nur wir haben die einzig wahre Wahrheit. Die anderen sind, ja, die sind alle nicht so richtig unterwegs. Und dann hat man Angst, was falsch zu machen. Angst, in allem kleinen Dingen nicht das Richtige zu tun. Man hat oft auch eine gewisse Überheblichkeit gegenüber anderen, die da mitschwingt. Aber auf der anderen Seite, die extrem Gelassenen sind dann die Naiven, die Leichtgläubigen, die dann auch sagen, ja, ist doch egal, Hauptsache wir haben uns alle lieb, Hauptsache wir treffen uns alle bei Jesus. In Klammern, das ist schon ein theologisches Bekenntnis, Jesus, welchen Jesus meinst du? Ja, was hat er gemacht, was hat er gelehrt? Ja, es ist ja dokumentiert in der Bibel, wir können darüber ja austauschen, das ist ja nicht einfach nur irgendein Gebilde, ja. Auf dieser extremen Seite ist es dem Chaos oft Raum gegeben. Wenn man sagt, wer offen für alles ist, ist nicht mehr ganz dicht. Wer offen für alles ist, ist nicht mehr ganz dicht. Da kann man auch mal drüber nachdenken. Und deswegen ist es wichtig, dass du dich selbst kennst, so ein bisschen deine Tendenz weißt. Und ich habe hier eine, versteht ihr, das Leben ist keine PowerPoint, okay? Das Leben ist keine scharfe, saubere, stylische PowerPoint und damit ist alles klar in allen Schubladen. Aber dieses Buch, ich habe das auch schon im Newsletter mal empfohlen als Sommerlektüre für euch, nicht nur für die super hochtheologisch Interessierten, sondern für den normalen Christen ist es sehr hilfreich, weil es sehr demütig macht. Und es ist ein Buch, in dem es geht darum, genau um diese Frage geht, wofür lohnt es sich zu kämpfen und wofür nicht? Welche Hügel sind es wert, dass ich ja dafür kämpfe und sterbe und welche muss ich auch sein lassen? Und er unterteilt da so in grundsätzlich in so drei Ebenen der Wahrheit, weil er auch sagt, dass die Bibel selbst eine gewisse Unterscheidung auch trifft. Und Paulus sagt zum Beispiel im Galaterbrief im ersten Kapitel, wenn jemand kommt, ob das ein Engel ist oder sonst jemand ist, egal wer, und er verkündet ein anderes Evangelium als das, was euch überliefert ist, der sei nicht, ja, der hat halt auch noch eine andere Meinung. Ja, das kann man auch noch vertreten. Sondern der sagt, der sei verflucht. So krass und klar spricht Paulus hier, wenn man an den fundamentalen Kernwahrheiten rumdreht. Hier müssen wir rigoros bekennen und diese wissen und auch in dieser Welt aushalten, auch wenn es Widerstand kostet. Das ist das, was alle Christen weltweit miteinander verbindet. Man könnte das vielleicht zusammengefasst sagen, finden wir gut im apostolischen Glaubensbekenntnis diese Kernwahrheiten wieder, dass man sehr, sehr weit verbreitet auch miteinander teilt und miteinander bekennen kann. Es sind nicht so viele Wahrheiten, das ist auch gut so, aber diese verbinden uns und machen uns zu Christen oder nicht zu Christen. Also ich sage es mal so, wir sind nicht eins mit Muslimen, geistlich gesehen. Wir sind nicht eins mit Zeugen Jehovas, die die Gottheit Jesu leugnen. Das muss man einfach auch mal in dieser Stelle so abgrenzend sagen, ohne sich zu überzuisolieren, aber das ist auch wichtig. Und dann gibt es für ihn so diese zweite Kategorie, die sehr, sehr wichtige Wahrheiten sind. Also alles ist wichtig, aber die sind nicht fundamental. Die entscheiden nicht darüber, ob du ein wiedergeborener Christ sein kannst oder nicht. Die entscheiden dann vielleicht eher darüber, welcher Gemeinde du angehörst. Da gehören natürlich die, also ich mache jetzt ein paar Fässer auf, ich will die Fässer an sich nicht behandeln, wir machen die schön auf und dann stellen wir die schön zur Seite, okay? Ja. Wenn ihr da Interesse habt, ich habe natürlich bei allem eine Meinung, theologische Überzeugung, können wir gerne nachher interessiert darüber sprechen. Klassische Streitthemen innerhalb der Kirchengeschichte, wo die Bibel anscheinend ja unterschiedlich verstanden werden kann. Thema Taufe ist natürlich ein Riesenthema hier, Säuglingstaufe, Erwachsenentaufe, Abendmahlsverständnis, die Umgang mit den Geistesgaben, gibt es noch die Geistesgaben? Wenn ja, sollen sie vorkommen im Gottesdienst? Wie sollen sie vorkommen? Und so weiter und so fort. Fragen der Ämter und der Gemeindeleitungsstruktur, älteste Diakone, wie soll man das strukturieren? Da muss jede Gemeinde sagen, so machen wir das. So leben wir das. Kindertaufe, Erwachsenentaufe. Und 5 Straßen weiter gibt es eine andere Gemeinde, die sind auch unsere Brüder und Schwestern. Die leben das anders. Ich finde es vielleicht nicht gut, wie die das machen. Ich habe da eine andere Überzeugung, aber die sind deswegen nichts vom Übel. Automatisch. Und dann gibt es noch eine Ebene. Also hier geht es darum, sich in der Gemeinde auch einzuordnen. Zu sagen, so ist es halt hier. Ich bin jetzt nicht der, der jetzt hier aufstehen muss, rebellieren muss, damit es unbedingt anders wird. Sondern ich akzeptiere das hier, vielleicht auch, wenn es nicht so ganz so ist, meine theologischen Entscheidungen. Und wenn es so wichtig ist, dann lieber gehe ich dann woanders hin, als dass ich in der Gemeinde die Einheit durcheinander bringe mit meinem Thema. Und dann gibt es die ganz große Ebene der persönlichen Erkenntnis- und Gewissensfragen, der Themen, wo die Bibel nichts dazu sagt oder ganz wenig dazu sagt, wo es weder ein Gebot noch ein Verbot gibt von Fragen vom richtigen Musikstil. Darf ein Christ Rockmusik hören und darf ein Christ sich tätowieren lassen und welche Filme darf man gucken und wenn nicht? Auch hier sei sich ein jeglicher seiner Meinung gewiss, sagt Paulus im Römerbrief Kapitel 14 und 15. Da ist der Umgang mit solchen Differenzen thematisiert und das Tenor ist, nehmt einander großzügig an, wie Christus euch angenommen hat. Lässt man sich jetzt impfen oder nicht? Oh, ja, jetzt ist das Thema schon ein bisschen, aber das war ein großes Thema vor einigen Jahren. Da denke ich, welche politische Überzeugung habe ich? Nehmt einander an. Das kommt alles da in diese weitere Kategorie rein. Und es ist wichtig für dich zu wissen, für welche Kernwahrheiten würdest du rigoros bekennen und würdest du sogar dein Leben lassen. Es gab in der Kirchengeschichte immer wieder Christen, denen wurde die Pistole auf die Brust gesetzt oder das Schafott oder die waren vor der Hinrichtung und gesagt, bekenne und schwöre ab, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Da müssen wir uns fragen, bin ich bereit dazu? Und bei anderen Dingen müssen wir auch lernen zu unterscheiden und großzügig zu sein, unsere Meinung zu haben und unsere gemeine Tradition zu haben, aber anderen nicht um der Einheit, für die Jesus betet, um dem nicht entgegenzuwirken. Kleiner Exkurs zu Ende. Kauft euch dieses Buch. Es lohnt sich sehr zu vertiefen. Da geht einzelne Themen durch. Da gibt Fragen, die einem helfen können, unterschiedliche Themen anzugehen. Sehr hilfreich. Aber das Ziel der Einheit laut Jesus Christus sehen wir hier ist ein zweifaches, was eigentlich fast das gleiche ist. Wir sollen eins sein, damit die Welt glaubt, dass Jesus der Gesandte des Vaters ist. Und als zweites noch ein paar Verse später, damit die Welt erkennt, dass Jesus der Gesandte ist und dass die Liebe des Vaters in uns ist. Das heißt, wenn wir uneins sind miteinander und uns die Köpfe einschlagen, dann sieht die Welt das. Und die sieht diesen Baum und das macht uns in unsere Liebe, die wir vom Vater bekommen haben, unglaubwürdig. Und hier sollen wir einen Unterschied machen zu der Welt, die, das könnt ihr ja beobachten in den Medien, es nicht gebacken kriegt, eine, wie man heute so schön sagt, gesunde Debattenkultur zu pflegen, also miteinander zu diskutieren und unterschiedliche Positionen zu haben und bei all dem doch respektvoll zu bleiben und liebevoll zu bleiben. Und genau hier, meine ich, sollen wir uns eben nicht zerfleischen, wie wir unterschiedliche Meinungen sind, sondern in Liebe miteinander diskutieren und unterschiedliche Positionen auch aushalten. Damit die Welt und sieht und nicht sagt, oh ja, die Christen, da sind sich eh alle, die streiten sich ja nur. Sondern sagt, wow, da hockt der Peter mit der Michaela und mit sonst irgendwie, da hocken die alle zusammen, sind so unterschiedlich unterschiedliche Kultur, unterschiedliche Herkunft, unterschiedliche Biografien, sozialer Status, Berufe. Und doch sind wir hier miteinander und beten den gleichen Herrn Jesus an, aus einem Munde. Und das soll ein Zeugnis sein für die Welt. Die soll kommen und sehen und schauen und sagen, wow, hier sind nicht nur alle, die alle genau gleich eingespurt sind, die alle gleich geschaltet sind, sondern unterschiedlichste Menschen und doch die gleiche Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Wie kann das konkret für dich aussehen? Wie kannst du Einheit leben? Ich ermutige dich, den unverhandelbaren Kern unseres christlichen Glaubens zu kennen und ihn rigoros zu bekennen vor der Welt. Und auch wenn manche Kirchen anfangen, an ihren Fundamenten rumzudrehen, dass ihr doch da fest und treu bleibt bei dem, wo Paulus sagt, es sind die ersten Dinge, die wichtigsten Dinge, das Evangelium von Jesus Christus, dass er gekreuzigt wurde für unsere Sünden, am dritten Tage auferstanden ist, von den Toten aufgefahren in den Himmel. Apostolische Glaubensbekenntnis kennt ihr hoffentlich selber auswendig. Und darüber hinaus, dass ihr aber keine Berührungsängste habt mit anderen, die sich Christen nennen. Auch wenn es natürlich verständlich ist, wenn du zum Beispiel katholisch aufgewachsen bist und jetzt eine sehr große Schwierigkeit hast mit der katholischen Kirche oder wenn du aus einer extrem charismatischen Gemeinde kommst und damit jetzt sehr kritisch bist oder sonstige Sachen, dann ist es verständlich auf der einen Seite. Keiner muss irgendwo hingehen, wo sein Gewissen ihm Not tut. Aber ich lade euch ein, keine Berührungsängste zu haben mit anderen Christen, sondern offen, da aufgrund von Johannes 17 diesen Mitgeschwistern zu begegnen und dann im Gespräch mit ihnen zu sein. Und Achtung, Achtung, du könntest ja noch was lernen. Achtung, Achtung, könnte ja sein, dass du durch deine Tradition einfach eine gewisse Sichtweise hast, die noch nicht so weit ist, wie Gott sie haben möchte. Könnte ja sein. Ich erlebe es immer wieder, dass man gewisse Meinungen hat über andere Kirchen, die aber nicht wirklich fundiert sind, weil man nie selber auch mal vielleicht mit einem katholischen Priester oder ein katholisches Dokument gelesen hat oder sonst etwas. Nur immer andere, die darüber geredet haben. Bildet euch, sprecht miteinander und ihr werdet überrascht sein, was ihr lernt. Und lernt euch selbst kennen. Ist das, was ich für eine Überzeugung habe, wirklich eine gut begründete biblische Überzeugung? Oder ist es halt, so habe ich es gelernt? So kenne ich's. Und nicht alles, was du nicht kennst, nicht alles, was dir fremd ist, ist falsch. Nur weil du das nicht kennst oder weil dir das fremd ist, heißt es nicht automatisch, dass es falsch ist. Und dann kenn natürlich die Schrift, kenn die Bibel. Da kann man ja auch mal die Bibel durchgehen und sagen, was sagt denn die Bibel zum Thema Alkohol? Darf ein Christ Alkohol trinken oder nicht? Da wird man staunen, da wird man einiges zusammentragen können. Im Gespräch mit den Geschwistern ist die Verantwortung dann bei dir, dein Leben auch entsprechend zu leben. Und dann bitte sei kein Extremist. Bitte sei kein Extremist auf der einen oder auf der anderen Seite. Und all das sollte uns in große Demut versetzen und ins Gebet hineintreiben für uns selbst und Weisheit und Unterscheidungskraft, aber auch für die Einheit der weltweiten Kirche. Zum Abschluss noch ein Witz. Ein Mann kommt in den Himmel und Petrus holt ihn ab und führt ihn herum durch die himmlische Stadt. Und da gibt es so verschiedene so Häuser und Versammlungsräume. Und bei dem einen bleiben sie stehen, da ist hinter der Tür laute Musik, lauter Jubel und Gejohle und Halleluja-Rufe. Und das ist scheinbar fast eine himmlische Party. Und der Mann sagt, was ist denn da eigentlich los? Und Petrus sagt, ja, da sind die Pfingstler. Da sind die Charismatiker, die feiern einfach ihren Lobpreis da so weiter im Himmel. Und Petrus führt sie weiter zum nächsten Gebäude und dort ertönt ehrfürchtige, mächtige Orgelmusik, klassische Kirchenlieder und drinnen sind Menschen, die andächtig ihre Häupter neigen und diese Lieder vor sich her singen und Menschen mit langen Roben und Gewändern und der Saal ist ganz prunkvoll mit Gemälden und Ornamenten. Was ist da los? Ja, das sind die Lutheraner. Das sind die Landeskirchler, die feiern hier Gottesdienst. Und so machen die das weiter. Wir haben ja gesehen, es gibt da einige Bäume. Und irgendwann kommt Petrus mit diesem Mann an ein anderes Gebäude. Und dort ist eine hohe Mauer, ein hoher Zaun ist dort. Und man sagt, sag mal, was ist denn da dahinter? Und er sagt, ja, Achtung, da hinten sind die von der evangelischen Koschona-Gemeinde. Die meinen, die seien hier alleine im Himmel. lassen wir die mal, dass wir die nicht in ihrer Freude stören. Ich habe es bewusst uns hineingefügt, ein bisschen selbstkritisch sich auf den Arm nehmen ist manchmal hilfreich, aber es macht etwas deutlich. Ich glaube, du und ich, wir werden staunen, wenn wir alles im Himmel antreffen werden, und wir werden staunen, wenn wir nicht antreffen werden, was auch eine große Warnung ist an Selbstsicherheit, an Überheblichkeit, an Selbstgerechtigkeit. Und der Witz ist vielleicht ganz lustig, aber er ist eigentlich Quatsch mit Soße. Denn im Himmel gibt es keine unterschiedlichen Gebäude, es gibt keine Zäune, es gibt keine Grenzen. Es gibt nur das, was Jesus gebetet hat, dass wir vollkommen eins sind. In Offenbarung, Kapitel 7, Vers 9 lesen wir einen Einblick in den Himmel. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern. Wir haben alle die gleichen Kleider an. Ich bin an einem Schulter mit Schulter mit einem Christen aus Afrika, mit einem Christen aus dem ersten Jahrhundert, mit allerlei Leute von Stämmen und Sprachen. Und wir sind vor dem Lamm und wir wedeln mit Palmzweigen in ihren Händen. Und wir riefen mit großer Stimme: Das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und die Ältesten und die vier Gestalten und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Amen. Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist das himmlische Bild der Gemeinde, und wir dürfen jetzt schon versuchen, so ein bisschen einen himmlischen Einblick hier schon zu leben, wenn wir jetzt miteinander singen, Gott loben. Denkt daran, dass ihr das tut mit anderen Christen in Afrika, in Nordkorea, sonst wo ihr seid aus der Kirchengeschichte. Denkt daran, dass wir jetzt mit einstimmen schon in den himmlischen Lobpreis der Engel Gottes, die jetzt um den Thron herumstehen und singen: Heilig, heilig, heilig. Da darfst du Teil davon sein. Was für eine Ehre. Lass uns miteinander singen. Amen.